So, Excellencies, dear Uri, ladies and gentlemen, I first of all would like Professor to apologize that I'm a bit late, but we had a working lunch, and after this we had a little press conference, and so yes, close the curtain. And so I'm so sorry for being late, but here I was told that I will give my speech and address my speech in my native language, and because you choose the English language, probably I may suggest that after I will address my speech, I will deliver my speech and my ideas, probably we can have our exchange and our question and answer in English, if it is fine for you. And so I will continue in German, in my native language, and I ask to use your earphones. Ich möchte zunächst einmal sehr herzlich mich bedanken für die Einladung. Es ist eine große Ehre, hier bei Ihnen sprechen zu dürfen über die Zukunft unseres gemeinsamen europäischen Projektes. Besonders viel Freude macht es mir natürlich, dass hier in diesem Saal sehr viele interessierte junge Menschen sind. Weil ich glaube, dass das Thema Europa und auch die Identifikation mit Europa sehr wohl etwas auch mit Generationen zu tun hat. Ich selbst bin Jahrgang 1961. Ich selbst habe die Europäische Union wachsen sehen, zusammenkommen sehen. Und das, was für Sie so selbstverständlich ist, als junge Menschen, vielleicht mit Anfang 20, das ist für meine Generation überhaupt nicht selbstverständlich gewesen. Nun kann ich Ihnen versichern, es werden mir einige zustimmen, es gibt ein Leben auch nach dem 40. Geburtstag. Und ich wünsche es Ihnen auch, dass Sie es genauso genießen werden wie wir. Aber ich sage Ihnen, das ist das Wichtigste überhaupt, dass Sie das, was Sie in Europa als selbstverständlich erleben, nicht als selbstverständlich nehmen. Sondern wir müssen zur Kenntnis nehmen, das Europäische Haus, es ist eben nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist erbaut worden mit sehr viel Kraft, sehr viel Anstrengung. Denn seit über 200 Jahren, wissen wir alle, ist natürlich auch der Geist der Aufklärung auf dem Wege. Und seit über mehr als einem Jahrhundert haben wir natürlich auch schreckliche, fürchterliche Bruderkriege auf unserem europäischen Kontinent erlebt. Meine Damen und Herren, nehmen Sie dieses, die Sie in friedlichen Zeiten groß werden, nicht als selbstverständlich. Und ich sage das absichtsvoll am Anfang, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn wir Europa nur als eine Krisenverwaltung betrachten und nicht mehr als eine Zukunftsgestaltung, dann verkürzen wir die europäische Idee. Mit anderen Worten, dieses Europa steht natürlich mit der Schuldenkrise vor schwersten Bewährungsproben, wahrscheinlich vor der schwersten Bewährungsprobe der letzten 60 Jahre. Und natürlich verändert auch diese Krise unseren Blick auf Europa. Aber ich denke, meine Damen und Herren, es wäre ein Fehler, wenn wir auf Europa ausschließlich mit der Brille von Volkswirten und Börsenmaklern schauen würden. Ich denke, Europa ist mehr als eine Bewertung in Ratings, ist mehr als die Frage von Zinsspreads und von Haircuts und von all dem, was sich jetzt noch in der Sprache ins Allgemeine entwickelt hat. Meine Damen und Herren, die Krise hat natürlich in Europa große Sorgen geweckt. Und da wir ohnehin in einer Schwellenzeit leben, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt, verbunden mit den neuen Kommunikationstechnologien, verunsichert das natürlich die Menschen in ganz besonderem Maße. Ich möchte also dazu aufrufen und auch dazu raten, dass wir unseren Blick auf die Krise und ihre Zumutungen nicht verengen. Das wäre ein Tunnelblick, der weder der Krise noch dem politischen Projekt, der politischen Idee Europas gerecht werden könnte. Für uns Deutsche bleibt Europa ein festes Fundament unserer Außenpolitik. Nur die europäische Einigung hat die deutsche Frage nach der friedlichen Einbindung des größten Landes in der Mitte unseres Kontinentes überzeugend beantwortet. Wir haben gestern in meiner Heimatstadt in Bonn, der früheren Hauptstadt, den Tag der deutschen Einheit begangen. Meine Damen und Herren, der 3. Oktober, den wir heute Nachmittag in der Deutschen Botschaft auch hier in Den Haag würdigen und feiern werden, er ist nicht nur ein Tag der deutschen Einheit, sondern die deutsche Einheit war zugleich auch die europäische Wiedervereinigung. Deswegen ist es wichtig, sich auch zu erinnern, wie es gewesen ist. Geschichte ist keine Hohlschuld der Jungen, sondern Geschichte ist eine Bringschuld auch der Älteren. Und gerade dann, wenn Europa bestritten wird, wenn die europäische Idee bestritten wird, gerade dann braucht Europa Verbündete mit kühlem Kopf und viel Ratio, aber gelegentlich auch mit mehr Temperament und mehr Emotion. Meine Damen und Herren, die Gretchenfrage lautet also, werden wir uns für mehr oder weniger Europa entscheiden? Oder noch besser, werden wir uns für ein schwächeres oder ein stärkeres Europa entscheiden? Ich werbe für ein stärkeres Europa als Antwort auf diese Krise, als Antwort auf die Herausforderungen in unserer Zeit. Die Wahrung nationaler Interessen steht eben nicht in einem Gegensatz zur Fortentwicklung der europäischen Einigung. Wer so argumentiert, er liegt falsch. In Zeiten der Globalisierung die Renationalisierung von Politik zu empfehlen, ist ein Fall der objektiven Unmöglichkeit. In Zeiten der Globalisierung, in denen sich überall auf der Welt neue Zentren, neue Kraftzentren auf den Weg machen, neue Märkte zusammenschließen, mit Renationalisierung zu antworten, es würde bedeuten, dass wir den Problemen unserer Zeit nicht ansatzweise gerecht werden. Ich kenne derzeit fast kein einziges wirkliches Problem, was die Menschheit herausfordert, was national oder durch mehr Nationalstaatlichkeit gelöst werden könnte. Wenn wir über den Umweltschutz reden, über den Klimawandel, wenn wir über Friedensfragen reden, wenn wir über Handel und Austausch reden, den Kampf gegen Unterernährung, all das beschäftigt uns in Wahrheit weltweit. Und wenn uns etwa Thema weltweit beschäftigt, dann wird man auch am besten an weltweiten Antworten arbeiten. Das heißt, in Zeiten der Globalisierung muss man davon ausgehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir, selbst wenn es sich um das größte, wirtschaftlich stärkste Land in Europa handelt, nämlich die Bundesrepublik Deutschland, nicht einmal das größte und wirtschaftlich stärkste Land in der Europäischen Union in der Lage wäre, die Herausforderungen der Globalisierung alleine zu schultern, alleine zu meistern. Europa muss und sollte wissen, was es auch an Europa hat, und das gilt insbesondere für die junge Generation. Die Botschaft, die wir jetzt senden müssen, ist aus meiner Sicht klar. Wir müssen klar sagen, wo wir stehen und sagen, was wir wollen. Wir Deutsche wissen, dass unsere Nachbarn in Europa auch gerade das von uns erwarten. Es ist dann oftmals die Rede von einer deutschen Führungsrolle, die auch gelegentlich publizistisch in den Blättern eingefordert wird. Ich rate uns zu einer europäischen Führungsrolle. Europa kann nicht ein Land führen, sondern Europa kann nur gemeinsam geführt werden. Das ist mühselig, das ist anstrengend, aber das ist der gesamte Sinn des europäischen Projektes. Europa hat das Konfrontationsprinzip, das ja die Regel war in den letzten Jahrhunderten auf unserem Kontinent, ersetzt durch das Kooperationsprinzip, das die Ausnahme ist in der europäischen Geschichte, aber eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte zum Wohlstand für alle Menschen auf Europa gebracht hat, worum wir von den allermeisten Menschen in anderen Teilen der Welt auch beneidet werden. Ja, und Kooperation ist anstrengend und Kooperation ist mühselig und Kooperation kostet Nerven. Aber meine Damen und Herren, die Anstrengung, die man für Kooperation aufbringen muss, sind nicht ein Bruchteil von dem, was wir in Anstrengungen aufbringen müssten, wollten wir die Folgen von Konfrontation beseitigen. Mit anderen Worten, wenn man sich schon mit dem Herzen dafür nicht begeistern kann, und das ist vielleicht für den einen oder anderen in Zeiten der Krise schwer geworden, so sollte einem jedenfalls der Verstand, der Kopf sagen, dass in Wahrheit die Kooperation, die europäische Kooperation vorangebracht werden muss. Die Krise eröffnet uns deshalb eine Chance, auch nachzuholen, was in Maastricht noch nicht machbar war, nämlich die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion durch die Errichtung einer europäischen Stabilitätsunion. Wir haben in Deutschland dafür die ersten Schritte in der vergangenen Woche insbesondere gemacht, dass der Deutsche Bundestag den Weg für einen gestärkten Rettungsfonds freigemacht hat. Das ist ein wichtiges Zeichen auch für unsere europäischen Partner. Dass der Deutsche Bundestag dieses übrigens mit einer so großen Mehrheit beschlossen hat, also nicht nur eine Mehrheit der eigenen Regierungsparteien, sondern mit mehr als 80% Zustimmung der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, weitestgehend über alle Parteigrenzen hinweg, ist auch aussagekräftig. Denn, meine Damen und Herren, dieses ist natürlich auch das Ergebnis von hartem Ringen, von demokratischem Ringen, wie es auch dazugehören muss. Denn selbstverständlich gehört auch die kontroverse Debatte zur Bewältigung der Krise dazu. Bei dieser gewaltigen Aufgabe betreten wir jetzt Neuland. Vermeintlich einfache Lösungen wie Eurobonds sind nicht hilfreich, weil sie aus meiner Sicht, aus Sicht der deutschen Bundesregierung, am Kern des Problems vorbeigehen. Man kann eine Schuldenkrise nicht dadurch meistern, indem man das Schuldenmachen erleichtert, sondern man kann eine Schuldenkrise nur dadurch bewältigen, indem man zurückkehrt zu den Regeln der Stabilität und zur Budgetdisziplin, also zu einer soliden Haushaltsführung. 4 Punkte sind aus meiner Sicht wichtig, um die nächsten Entwicklungsschritte in Europa einzuleiten. Erstens, wir müssen in der Eurozone unsere Wirtschafts- und Finanzpolitiken enger koordinieren und eine verbindliche Kultur der Haushaltsdisziplin ausprägen. In den Euro-Staaten muss sich eine verbindliche Kultur der Haushaltsdisziplin insgesamt verbreiten. Vieles ist hier unter dem Druck der Krise denkbar und möglich geworden, was noch vor ganz kurzem als undenkbar galt. Dass zum Beispiel auch andere Länder eine sogenannte Schuldenbremse in ihre Verfassungen derzeit aufnehmen, zeigt, der Fortschritt ist möglich, zeigt, Haushaltsdisziplin setzt sich mehr und mehr als Erkenntnisgewinn auch durch. Fiskaldisziplin, das ist kein deutsches Hobby, sondern es ist im gesamteuropäischen Interesse. Wir nehmen, wenn wir Fiskaldisziplin einfordern, eben nicht nur die Interessen von deutschen oder von niederländischen Steuerzahlern wahr, sondern wir nehmen die Interessen von allen Bürgerinnen und Bürgern wahr. Denn natürlich wird ein zu hoher Schuldenturm irgendwann insgesamt zusammenbrechen. Deswegen ist es an der Zeit, hier umzukehren und die Verankerung nationaler Schuldenbremsen in den Verfassungen der Euro-Staaten, sie wird inzwischen auch in vielen Euro-Ländern vorangetrieben. Auch die gerade erst in der letzten Woche vom Europäischen Parlament gebilligte Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ist wichtig. Das europäische Semester, so heißt es, über das Europa ja stärkere Einsichtsrechte in die nationalen Haushalte bekommt, es muss rasch auch zu mehr Verbindlichkeit geführt werden. Bei alledem dürfen wir nicht den Fehler machen, Politik und Märkte als Gegner zu betrachten. Der Ordnungs- wie europapolitisch richtige Weg ist es, wenn wir uns die disziplinierenden Kräfte der Märkte klug zunutze machen, um die Regierungen der Eurozone auch zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik anzuhalten. Zweitens, wir müssen Europa eine Finanzverfassung geben, die es braucht. Dazu gehören die richtigen Anreize für große Anleger, um sie zu mehr Augenmaße und weniger schädlichen Übertreibungen zu veranlassen. Der Finanzmarkt, er ist noch nicht hinreichend eingehegt. Wir brauchen solide, mindestens auf europäischer Ebene angelegte Eigenkapitalregelungen für Finanzinstitute und wir brauchen auch eine starke Bankenaufsicht. Nur so können wir künftig Finanzblasen und Schuldenkrisen vorbeugen. Auch der Aufbau einer unabhängigen europäischen Ratingagentur, er muss weiter vorangetrieben werden. Drittens, ohne Wachstum bleibt eine Stabilitätskultur auf Dauer unfruchtbar. Deshalb brauchen wir eine Strategie für mehr Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Zu einer solchen Strategie gehört, dass wir in den anstehenden EU-Haushaltsverhandlungen für die Jahre 2014 und 2020 die Mittel nicht nur begrenzen, sondern dass wir auch spürbar umsteuern. Mehr Investitionen in Bildung, in Forschung, in Infrastruktur, weniger in die Subventionierung. Ich sage Ihnen allen voraus, das werden auch für uns beide und für viele andere in den nächsten Monaten noch schwere, schwierige und harte Verhandlungen. Aber es ist notwendig, wer über die Wettbewerbsfähigkeit spricht, hat ja in Wahrheit auch die Stabilität des eigenen Gemeinwesens im Sinne. Eine Währung ist nur so stark, wie die Volkswirtschaften stark sind, die hinter der Währung stehen. Und deswegen ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit natürlich von größter Bedeutung. Und mit Subventionen die Vergangenheit zu verlängern oder die Gegenwart zufriedenzustellen, reicht nicht aus, sondern Investitionen in die Zukunft. Dafür müssen die Mittel ausgegeben werden. Und wenn Sie die proportionalen Verhältnisse kennen zwischen den Ausgaben für Subventionen und den Investitionen in Europa für Bildung und Forschung, dann wissen Sie, dass da noch ein deutlicher Nachholbedarf ist. Viertens, um die Schuldenspirale zu durchbrechen und den Weg in eine echte Stabilitätsunion zu schaffen, reichen die bisher unternommenen Schritte nicht aus. Wir müssen den Stabilitätspakt weiter stärken in Richtung automatischer Sanktionen. Vor allem aber müssen wir dem Grundsatz, dass sich Solidarität und Solidität gegenseitig bedingen, endlich echten Biss geben. Einsichtsrechte und Empfehlungen, das reicht nicht aus. Staaten, die in Zukunft die Solidarität des Rettungsschirms in Anspruch nehmen wollen, müssen in dieser Zeit der europäischen Ebene verbindliche Durchgriffsrechte in ihre Haushaltsentscheidungen einräumen. Eine Änderung der europäischen Verträge wäre der klarste Weg, größere haushaltsrechtliche Verbindlichkeiten zu erreichen und dabei die grundsätzliche Einbeziehung auch der EU-Institutionen zu gewährleisten. Wir müssen die Konstruktionsdefizite des Maastrichter Vertrages von 1991, 1992 überwinden. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Sie jetzt anzupacken, ist aber nach unseren Erfahrungen der letzten zwei Jahre fundamental notwendig. Sollte die Zeit für einen solchen Schritt trotz der Krise noch nicht für alle reif sein, dann müssten die Euro-Länder vorangehen, etwa im Rahmen eines völkerrechtlichen Vertrages. Dabei sollten wir immer das Ziel vor Augen haben, einen solchen Vertrag später in die europäischen Verträge zu überführen, so wie es in der Vergangenheit übrigens auch beim Schengener Abkommen über die Reisefreiheit gelungen ist. Eines steht fest, wir können nur dann erfolgreich vorangehen, wenn wir auch die Frage der demokratischen Legitimation überzeugend beantworten. Meine Damen und Herren, das ist, wie man im Englischen sagt, die Roadmap, das ist die Straßenkarte, der wir jetzt folgen sollten. Dieser Weg, er wird uns noch große Anstrengungen abverlangen, denn die Errichtung einer Stabilitätsunion mit Zuversicht und Selbstvertrauen, das ist eine Herkulesaufgabe. Aber warum sollte unsere Generation, warum sollte Ihnen und uns nicht gemeinsam gelingen, was denen, die Europa gegründet haben, nach dem Schrecken und dem Furchtbaren des Zweiten Weltkriegs auch gelungen ist? Wir sind in der Lage, Europa besser zu machen. Wenn man es geschafft hat, Europa aufzubauen nach den Schrecken des Krieges, dann ist man auch in der Lage, Europa besser zu machen, effizienter zu machen, stärker zu machen, auch entscheidungsfreudiger und demokratischer zu machen. Beides gehört nämlich zusammen. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist jetzt unsere Aufgabe. Ich glaube, und das möchte ich Ihnen zum Schluss sagen, dass dieses weit mehr ist als die Antwort auf das dunkelste Kapitel jedenfalls der deutschen Geschichte. Es ist weit mehr als die Antwort auf die Bruderkriege auf unserem Kontinent. Es ist weit mehr als ein Friedensprojekt. Es ist also weit mehr als gelungene Vergangenheitsbewältigung. In Wahrheit ist Europa zuallererst eine Zukunftsgestaltung. In Wahrheit ist es die Wohlstandsversicherung für Sie alle und für uns alle. Sie werden groß werden in einer Zeit der Globalisierung und Sie leben in dieser Zeit der Globalisierung, wie es noch keine Generation vorher erlebt hat. Die Niederlande und Deutschland, wir leben von unserer internationalen Vernetzung. An sich sind wir beides Länder, selbst wenn wir von den Größen völlig unterschiedlich sind. Aber an sich sind wir beides Länder, die nicht über Rohstoffe verfügen. Wir haben keine Bodenschätze. Wir haben kein Öl, kein Gas unter unseren Füßen. Das könnten wir heben, ins Ausland exportieren und dafür kriegen wir dann Devisen zurück. Ich würde auch nicht darauf vertrauen, dass uns noch ein paar Ölquellen in den Niederlanden oder in Deutschland vor die Füße kommen. Sondern ich würde uns schlicht empfehlen, dass wir uns mit dem arrangieren, wie die Lage ist und was wir daraus machen können. Unsere Schätze, die der Niederlande und die der Deutschen, sind nicht unter unseren Füßen, sondern zwischen unseren Ohren. Und das ist ja das Schöne an der Globalisierung, dass man nicht mehr davon abhängig ist, was den eigenen Wohlstand angeht, ob in der Urzeit sich Fossilien abgelagert haben, aus denen später fossile Rohstoffe werden konnten, die ohnehin nur endlich sind. Sondern das Gerechte an der Globalisierung ist, dass der einzige Rohstoff immer mehr zählt. Grips, Bildung, Wissen. Und ich wüsste gerne, wie man Grips ins Niederländische übersetzt. Meine Damen und Herren, das ist in Wahrheit die Herausforderung unserer Zeit. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir mit 500 Millionen Europäern heute noch 7% einer wachsenden Weltbevölkerung ausmachen. Und meine Damen und Herren, 1989 erwirtschaftete Deutschland noch 1,5-mal so viel wie China. Also als bei uns die Mauer fiel, erwirtschafteten wir 1,5-mal so viel wie China. Heute ist Chinas Bruttosozialprodukt doppelt so hoch wie das Deutschlands. Wir Deutsche exportieren übrigens immer noch mehr nach Belgien und in die Niederlande als nach China. Nur um auch dieses noch einmal hier zu erwähnen bei all den Zweiflern, die hier unterwegs sind. Und meine Damen und Herren, wir erleben den Auftritt von neuen Spielern. Und das wird Ihre Realität sein. Das werden Sie alle erleben. Sie werden sich nicht so wie ich zu Studentenzeiten mit China auseinandersetzen müssen, wo man dachte, das ist das Entwicklungsland. Die Länder, die heute mit mir bei G20 am Verhandlungstisch auf selber Augenhöhe sitzen, es waren in weiten Teilen die Entwicklungsländer meiner Studentenzeit. Der Öffnungsbeschluss der KP China ist von 1979. Nur dass man einmal einen Überblick über die Abläufe bekommt. Da ist überhaupt erstmal der erste Anfang von Privateigentum an Produktionsmitteln gestattet worden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Brasilien, ein Land, das in unserer Zeit als ein klassisches Entwicklungsland gegolten hat. Nicht nur jetzt mit der neuen Präsidentin, für uns beide sehr eindrucksvoll bei der Eröffnung der Vollversammlung der Vereinten Nationen in der vorletzten Woche, sondern auch mit dem vorherigen Präsidenten, Präsident Lula. Junge Gesellschaften, die sich auf den Weg gemacht haben, nicht nur ökonomische Erfolgsgeschichten zu schreiben, sondern auch politisch, geistig, kulturell den Anspruch erheben, Zentren, neue Kraftzentren der Welt zu sein. BRICS, die BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und jetzt mit dem S auch Südafrika. Das sind Länder, meine Damen und Herren, diesen Begriff kannte man vor kurzem bestenfalls noch im Finanzinvestment-Jargon. Mittlerweile weiß man, dass das Länder sind mit atemberaubenden Erfolgsgeschichten. Was tun diese Länder? Sie schließen sich zusammen. Und da habe ich noch nicht von denen gesprochen, die in der zweiten Reihe sich auf den Weg gemacht haben. Vietnam, Kolumbien, Mexiko, Länder, die ja, Türkei, Länder, die viele von uns ja gar nicht als größte und erste Herausforderung in den öffentlichen Debatten auf dem Schirm haben. Und da glauben wir wirklich, wir könnten, indem wir uns zerlegen in Europa, unseren Wohlstand sichern. Die Märkte des Südens in Lateinamerika, sie schließen sich zusammen, sie kopieren das europäische Modell, bilden Binnenmärkte und wir gehen den gegenteiligen Weg. Die ASEAN-Staaten kopieren mehr und mehr das europäische Modell, schließen sich zusammen, weil sie wissen, nur so haben sie eine Chance. Und wir gehen den Weg der Renationalisierung. Die arabische Welt, sie versteht, dass vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Endlichkeit der eigenen fossilen Rohstoffe sie neue Entwicklungsschritte machen muss, auf dem Weg mit arabischem Frühling in Richtung Freiheit und Aufbruch und Wohlstand. Hoffentlich gelingt es. Und wir glauben, wir sind besser beraten, indem wir Europa zurückführen auf eine Renationalisierung. Ich rate davon dringend ab, meine sehr geehrten Damen und Herren. Allein in den letzten Jahren hat sich das niederländische und das deutsche Handelsaufkommen mit diesen Ländern vervielfacht. Und diese Umwälzungen, die mit dem Namen des arabischen Frühlings verbunden sind, haben auch viel zu tun mit einer wachsenden Mittelschicht, einer globalen Mittelschicht in Wahrheit, deren Vorstellungen von wirtschaftlicher und politischer Teilhabe sich gar nicht mehr so oft unterscheiden von unseren eigenen Idealen und Vorstellungen. Und das ist auch eine Globalisierung der Werte, die wir erleben. Und das, meine Damen und Herren, ist der politische Zusammenhang, in dem wir es sehen müssen. Wir sind mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft. Wir sind vor allen Dingen eine Wertegemeinschaft. Und wir sollten stolz darauf sein, dass wir Mitglieder dieser Wertegemeinschaft sind. Ich werde die Augen nie vergessen, in die ich geblickt habe, als ich auf dem Tahrirplatz das erste Mal gestanden bin nach der Revolution. Und junge Menschen in ihrem Alter dort nicht nur für Demokratie, sondern auch für bessere Lebenschancen protestiert haben. Und ich glaube, meine Damen und Herren, diese Globalisierung der Werte, auch sie macht uns deutlich, welche Chancen das europäische Modell in sich trägt. Die Entstehung neuer Kraftzentren, wir müssen sie als Chance begreifen, gemeinsam den Herausforderungen der Globalisierung zu begegnen. Und deshalb müssen wir Europäer auch die aufstrebenden neuen Mächte, die neuen Kraftzentren in stärkerem Maße als bisher als strategische Partner begreifen. Gelingen wird uns das nur, wenn wir uns aus der Krise heraus in einen neuen Abschnitt der europäischen Geschichte bewegen, wenn wir die Kraft aufbringen, dieses auch politisch zu wollen. Das braucht Pioniergeist, denn bewährte Musterlösungen gibt es nicht. Sicher ist nur, dass die Vereinten Nationen mit ihrer weltumspannenden Legitimität eine Schlüsselrolle spielen werden. Das bedeutet aber, meine Damen und Herren, auch mehr Zusammenhalt und mehr Zusammenarbeit in Europa, zum Beispiel bei der Außen- und bei der Sicherheitspolitik. Die Niederländer und die Deutschen, wir können dabei eine wichtige Rolle spielen. Denn wir sind uns nicht nur geografisch sehr nah, sondern wir sind uns auch sehr nah, wenn es um diese Werte geht. Auch um die Werte geht, die mit der Stabilitätskultur unzureichend beschrieben werden. Wir haben zusammen, meine Damen und Herren, die Schengen-Regeln zur Reisefreiheit aus der Taufe gehoben. Wir haben in Maastricht Seite an Seite die Währungsunion begründet. Die Niederlande und Deutschland, wir sind Europäer der ersten Stunde. Und an diese Tradition sollten wir jetzt anknüpfen, um das nächste Kapitel der europäischen Einigung aufzuschreiben. Mit unseren Freunden in Frankreich, in Polen, in anderen Ländern an das Werk einer europäischen Stabilitätsunion zu gehen. Und meine Damen und Herren, damit will ich schließen, weil ich glaube, dass gerade das Beispiel der Reisefreiheit in Schengen Ihnen am heutigen Tage zeigen muss, auch wenn eine Freiheit einmal erarbeitet worden ist, heißt das nicht, dass sie auf immer so bleibt. Ich habe zu meiner Studentenzeit noch erlebt, was es heißt, nicht frei von einem Land ins andere wechseln zu können. Und damit meine ich nicht den seinerzeitigen Ostblock. Ich meine damit nicht den Warschauer Pakt. Ich habe das auch noch nach Westen erlebt. Ich habe das noch erlebt, wo man nicht nur mit verschiedenem Geld, sondern auch mit verschiedenen Pässen, mit stundenlangen Grenzkontrollen gestanden ist. Ich bin sehr früh politisch engagiert gewesen. Mit Anfang 20 habe ich mich bei den deutschen Jungliberalen engagiert. Ich erinnere mich an Aktionen, wo ich an der Grenze nach Belgien und zu den Niederlanden mit anderen Jungliberalen Flugblätter und Ostereier an die im stundenlangen Stau stehenden deutschen Touristen verteilt habe und für das freiere Europa geworben habe. Heute gibt es immer noch Staus, aber es hat weniger etwas mit den politischen Rahmenbedingungen zu tun. Und meine Damen und Herren, unterschätzen Sie nicht, was das für ein Freiheitsgewinn ist und für ein Glück ist, dass am heutigen Tage die dänische Regierung angekündigt hat, die Ankündigung der Vorgängerregierung für permanente Errichtungen von Grenzkontrollen zu Deutschland wieder aufzuheben, ist für mich ein Triumph der Reisefreiheit, ist für mich ein Triumph der Bürgerfreiheit in Europa. Und daher, meine Damen und Herren, kann man sehen, wohin es führt, wenn man den Geist der Renationalisierung aus der Flasche lässt. Man meint, das habe mit uns nichts zu tun und wundert sich dann, wie schnell das, was hart erarbeitet wurde, einen zwischen den Fingern zerrinnt. Und deswegen möchte ich Sie herzlich bitten, gerade als junge Menschen, diese Idee der Europäischen Union, die Idee eines vereinten Europas mit voranzutragen. In guten Zeiten hat Europa viele Freunde. Wenn Europa gefordert und herausgefordert ist, dann braucht es Freunde und dann braucht es Erkenntnis. Und ich glaube, dass die junge Generation an der Seite Europas in diesen Tagen und Monaten stehen sollte. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen und Diskussionen.